Und einfach aus diesem Gefühl heraus, ich bin gesehen, ich bin wahrgenommen, ich bin angenommen, kann ein Mensch ganz anders auf sich selbst schauen und auch auf sich selbst kritisch schauen. Genau, wir können uns das über Sprache, übers Sehen, übers Hören geben, aber ich glaube, die intensivste Wahrnehmung von ich bin okay in dieser Welt ist tatsächlich durch Berührung.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich Wir Alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permaty und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Alexandra Überscher. Alexandra ist eine der ersten Kuscheltherapeutinnen und bildet auch Kuscheltherapeutinnen aus. Sie sagt, wir leben in einer unterkuschelten Gesellschaft. Kuscheln ist für Erwachsene genauso wichtig wie für Kinder und hilft uns bei der Selbstentwicklung. Sie bietet therapeutische Unterstützung für ein breites Bedürfnisfeld, auch für starke Traumata, und sie ist in der Hospizarbeit tätig. Sie rät ihren Klienten, in ihrem Umfeld nach jemandem Vertrauten zu suchen und öfter mal die Bitte auszusprechen, einfach nur für 10 Sekunden mal gehalten zu werden.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Alexandra Überscher zu begrüßen. Hallo Alexandra.
Hallo Martin.
Alexandra, du bist Deutschlands erste Kuscheltherapeutin, hast eine Kuschelpraxis und bildest auch Kuscheltherapeutin aus und bist auch Coach. Eine spannende Aufgabe, und ich habe schon so im Scherz im Vorgespräch gesagt, Kuscheltherapie ist ja wahrscheinlich so die erste Therapieform, mit der wir in unserem Leben in Verbindung kommen.
Ja, oder das Kuscheln einfach an sich, ich glaube, das Wort Therapie können wir da weglassen. Es ist einfach das Erste, was wir erleben, ist hoffentlich die Berührung und den Halt der Mama.
Ja, schön. Und wie bist du denn zu diesem Beruf gekommen oder wie hast du auch diesen Beruf für dich erfunden?
Ich bin ziemlich unterkuschelt aufgewachsen und habe auch durch ein frühkindliches Trauma auch selbst eine Hemmung entdeckt, also entwickelt, Berührung mir zu holen, und habe dann im Zuge, ja, des Erwachsenwerdens, dann merkens, dass ich nicht so mit dem Leben klarkomme, mit Therapien und dann Kurse für Persönlichkeitsentwicklung, nachdem man so halbwegs stabil war, die Berührung entdeckt als eine wunderschöne Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu kommen, mit mir selbst in Kontakt zu kommen, ja, mich ganz anders in der Welt zu fühlen. Und als ich dann irgendwann mal meine Themen soweit überblicken konnte und auch viele davon angehen konnte und mich ja immer leichter und stärker und weicher gefühlt habe, habe ich angefangen, dann selber zu unterstützen. Dann erst halt als Assistentin bei solchen Seminaren und dann halt auch als Coachin. Und bei der Assistenz habe ich halt immer wieder Berührung angeboten und habe gemerkt, wie gut es den Menschen tat. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut. Also es war einfach für beide Seiten erfüllend, ja. Und dann, als ich dann mit dem Coaching begonnen habe, habe ich gemerkt, oh, als Coach darf ich ja eigentlich nicht berühren. Und dann fühlte ich mich wie so mit den Händen hinten zusammengebunden. Ich war nicht ganz in meiner Kraft. Ich war halt sehr, sehr kognitiv. Ich war schlau, aber irgendwie mochte ich mich gar nicht so. Ich hatte das Gefühl, dass ich so an meinem Besten, was ich zu geben habe, so vorbei rutsche mit dem vielen Reden. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Berührung anzubieten innerhalb des Coachings. Und das war so, bam, Das ist es.
Naja, ist ja interessant, wo du es erzählst. Von dir habe ich auch dieses Wort gelernt, der Berührungsbiografie. Und das fand ich, hat auch so ein schönes Bild aufgemacht, so ähnlich wie Silja Graupe mir mal sagte, unsere Bildungsbiografie. Also wann bin ich eigentlich wie gebildet worden, wie angenehm oder unangenehm war das eigentlich, sich eigentlich mal zu fragen, wie war ich denn mit Berührung in meinem Leben in Kontakt? Und wie du das so erzählst, wenn man mit Kindern Coaching macht, dann fasst man die natürlicherweise an. Ja, komm her und ich halte dich, oh, was tut's denn weh und so, oder? Aber wenn wir im Coaching auch mit kindlichen Anteilen in uns Erwachsenen zu tun, dann machen wir es nicht, ne? Obwohl ja genau diese Teile wahrscheinlich auch das genießen. Und da hast du dann gemerkt, das ist auch gewollt, ja.
Ja, und ich habe auch gemerkt, dass manche Menschen zuerst Beziehungen halt diese intensive körperliche Wahrnehmung brauchen, um überhaupt an ihre Themen zu kommen. Sonst wird es einfach total verkopft. Dann dreht man sich schleifenweise um seine Geschichten und ist da irgendwie ja recht klug mit all dem, aber die Schritte im Leben passieren nicht. Und einfach aus diesem Gefühl heraus, ich bin gesehen, ich bin wahrgenommen, ich bin angenommen, kann ein Mensch ganz anders auf sich selbst schauen und auch auf sich selbst kritisch schauen. Also weil er einfach ja eine liebevollere Wahrnehmung für sich selbst entwickelt. Und das ist auch wissenschaftlich gewiesen, dass wir Berührung dafür brauchen, um zu einer wohligen Selbstwahrnehmung zu kommen. Also können wir nochmal später drüber sprechen, wie so die zetaktilen Nervenfasern unser Gehirn beeinflussen. Aber es ist so logisch und es ist einfach ja fast schon lustig, wie sehr die Berührung irgendwie aussortiert wurde aus dieser professionellen psychologischen Arbeit. Bis jetzt. Kommt ja jetzt immer mehr, ne? Körpertherapie, Bonding und so weiter. Also wir entdecken es zum Glück wieder.
Ich fand's interessant, ich war mal bei einem Vortrag von Johanna Breidenbach, die auch dieses Buch geschrieben hat, New Work Needs Inner Work, wo sie mit ihrer eigenen Firma Better Place das gemacht hat. Also Richtung Selbstführung zu gehen, hat sie gemerkt, dass ein großes Hindernis war der Selbstkontakt. Und dass sie erstmal ganz viel an Selbstkontakt gearbeitet haben. Ja, und ich weiß, auf dem Workshop haben wir dann auch so Übungen gemacht, sich gegenüberstehen und anzuschauen. Es war noch nicht mit Berührung, aber überhaupt dieses, ich bin okay in mir, ja, ich kann mich selbst annehmen, ja, ich bin in Kontakt mit meinem inneren Kind, wie immer man das nennt, aber so dieses okay in der Welt sein, so stärker zu haben. Und das, glaube ich, geschieht ja auch dann über Berührung, denke ich.
Na, wir können uns das über Sprache, übers Sehen, übers Hören geben, aber ich glaube, die intensivste Wahrnehmung von ich bin okay in dieser Welt ist tatsächlich durch Berührung.
Ja, interessant, warum ist das nicht so? Ich war, habe ich neulich schon mal erzählt, in Wien letzte Woche bei Sigmund Freud, ja. Der zum einen, in der Praxis, ja, zum einen haben die herausgekriegt, wie wichtig Sprache ist zur Bewusstseinsbildung, aber er hat das ja auch so ein bisschen entkörperlicht. Und das war ja alles noch so ein bisschen tabu und unterbewusst und Triebe und sonst wie überlagert, ja, dass dieser Zugang ja erst viel, viel später gekommen ist mit Körperarbeit. Ich weiß gar nicht, wann das so begonnen hat, vielleicht in den 60er, 70ern wahrscheinlich.
Bei den Hippies wahrscheinlich.
Ja, genau. Wie kann man sich denn Kuscheltherapie vorstellen? Jetzt denkt man so, haben wahrscheinlich alle möglichen Leute alle möglichen Bilder im Kopf. Was ist denn so eine Kuscheltherapiestunde?
Also es gibt eine Kontaktaufnahme von dem Klienten oder der Klientin. Da werden ein, zwei Dinge schon besprochen. Diese Menschen sollen sich auch eine Vereinbarung durchlesen, wo dann ganz klar drin steht, dass es eine absichtslose Berührung ist, die da stattfindet, dass es ein platonischer Kontext ist. Und der Mensch hat dann vielleicht, um mehr Vertrauen zu gewinnen, auch noch Lust auf ein kleines Telefonat, um einfach schon ein bisschen von sich zu erzählen, meine Stimme zu hören, so erste Verbindung zu mir zu bekommen. Und dann kommt der Mensch zum Termin und wir setzen uns hin. Also ich habe einen schönen großen Behandlungsraum, in dem ein großes Sofa steht oder so eine Art Bett. Und dann ist aber auch eine Gesprächsecke am Tisch und dann trinken wir Tee und reden über die Bedürfnisse, über die Berührungsbiografie, über Ängste. Und irgendwann ist es gut genug besprochen. Also ich habe das noch nie gehabt, dass wir dann gesagt haben, nee, dann geht's nicht. Sondern irgendwann mal kommt dieser Moment. Und manchmal kommt er nach 5 Minuten und manchmal nach 20 Minuten. Manchmal ist der Klient schon so weit und ich noch nicht. Und dann habe ich vielleicht noch 1, 2 Fragen oder möchte noch etwas sagen. Aber es kommt dazu. Es entsteht durch dieses Gespräch eine gut genug Verbindung, sodass wir einfach dann zart beginnen können. Und das kann wir sitzen daneben auf dem Boden und ich berühre nur ganz zart den Rücken. Und wir schauen erstmal 5 Minuten lang, wie diese Berührung ist, bis zu, dass ich sage, komm in meinen Arm. Oder ich lege mich jetzt in deinen Arm. Also es ist von wirklich ganz Körper fühlen bis zu fast gar nicht berühren und über die Ängste vor Berührung sprechen. Und es geht da genauso sehr darum, zu was ich bereit bin, wie zu was der Klient oder die Klientin bereit sind. Und dadurch ist es sehr echt, weil ich keine Berührung verspreche und keine bestimmte Berührung verspreche.
Also du sagst ja auch, die Haltung ist wichtig, ja, so, dass du einen Raum gibst und schaust, was entsteht, oder wie würdest du deine Haltung beschreiben?
Ich glaube, dass es mir deswegen so leicht fällt, diese kleine Beziehung möglich zu machen, die dann wichtig ist für die Berührung, weil ich ja eine sehr humanistische Haltung habe. Also ich finde den Mensch an sich einfach, ist ein tolles Wesen. Auch ich habe ein Herz und Verständnis für die Defizite. Ich habe Geduld und ich bin berührt. Also ich bin berührt von dem Bedürfnis des Menschen. Also ich glaube, das ist das, was mich am meisten da so öffnet, dass da jemand vor mir sitzt und ich denke, du bist so mutig und du bist so zart, ne? Indem du dich zeigst mit deinem Bedürfnis. So, komm in mein Herz. So. Ja, dann ist es ganz einfach. Also der Kontext macht es mir super leicht.
Es war ja auch während Corona großes Thema und du hast es ja auch so gesagt, wir sind eine unterkuschelte Gesellschaft. Ja, dass die Leute also gemerkt haben, boah, ich werde ja gar nicht mehr berührt. Ich sitze hier in meiner Wohnung, ja, und irgendwie ist keiner da. Und du hast ja also gesagt, das ist ja jetzt nicht so Exotisches, sondern betrifft ja jeden von uns. Und manchmal rutschen Leute ja biografisch dann in so eine Unterkuschelung hinein.
Mhm. Ja, entweder weil sie in der Kindheit, vielleicht so wie ich, da so eine Hemmung selbst entwickelt haben. Oder Frühchen von früher, also Frühchen unseres Jahrgangs, haben viel zu wenig Berührung bekommen und haben wirklich oft dann später als Erwachsene immer noch da Defizite, die durch Nachnähren ein Stück ja aufgehoben werden können, geheilt werden können. Und dann sind da halt alle Menschen, die nicht gerade in glücklichen Familien leben oder in glücklicher Partnerschaft. Und das sind ja so viele. Also zu mir kommen auch Menschen, die durchaus in Partnerschaften leben, aber da sich nicht gut genug gesehen fühlen oder da gibt es zu viele Konflikte und man kommt gar nicht in diese Entspannung. Da gibt es vielleicht Sex, aber nicht genug Halt und Unterstützung.
Und ist das dann so, dass viel geredet wird dabei oder ist es mehr ein Halten oder mal so, mal so?
Das kommt drauf an. Gerade wenn es um große Ängste geht, wenn zum Beispiel Missbrauchshintergrund ist oder es manchmal vielleicht hat auch der Mann Angst davor, vor der Berührung, weil er sich so ein negatives Männerbild mit sich trägt und denkt, er wird da wie, also er wird, dass er, also er ist sich über seine Sexualität da nicht klar und wo sie dann vielleicht durchrutscht oder so. Also da gibt es auch Hemmnisse und dann braucht es ein Gespräch. Dann muss der Mensch wirklich gesehen und verstanden sein, das Gefühl zu haben, du bist für mich mit deiner Geschichte total in Ordnung. Ich kann das handhaben, ich habe da Ideen, entwickelt man Strategien oder ich mache dann wirklich so eine Art Coaching über die Glaubenssätze, die da vielleicht im Wege stehen. Und bei manchen Menschen, die sind so bereit, die haben schon so einen Weg hingelegt, bis sie dann zur Kuscheltherapie kommen, dass es dann nur einfach darum geht, sich einzulassen, sich fallen zu lassen. Dann ist es total easy. dann ist eher ganz viel Stille.
Du sagst, dass kuschelnd regulierend wirkt.
Ja, extrem. Also das ist auch jetzt zum Glück richtig gut erforscht worden, so seit ungefähr 28 Jahren hat man ja erst herausgefunden, dass wir überall, wo wir behaart sind, also überall außer den Handflächen und den Fußsohlen, zittaktile Nervenfasern haben, die nur auf Streicheln reagieren. Und das haben auch andere Säugetiere mit Fell. Bei den Primaten hat man es total untersucht, wie sehr dieses Kuscheln, bei dem man ja auch immer auch streichelt letztendlich, also ich baue das auf jeden Fall immer ein, dass zum Beispiel den Stresslevel im Gehirn sofort runtersenkt. Also es werden durch das Oxytocin, das ausgeschüttet wird, durch die Endorphine, werden die Empfänger sozusagen für Cortisol besetzt, sodass das Cortisol, das ausgeschüttet wurde, gar nicht mehr so andocken kann. Also es ist extrem regulierend. Man hat herausgefunden, dass der Parasympathikus sehr angeregt wird. Das ist ja der Nerv, der für die ganzkörperliche Entspannung letztendlich notwendig ist. Also dass wirklich ganze Muskelgruppen loslassen. Man hat erforscht, dass das Immunsystem sehr angeregt wird, dass die Produktion von Immunabwehrzellen angeregt wird. Der Magen produziert weniger Magensäure. Also all das, es ist extrem regulativ. Also die sanfte Berührung ist nicht nur Wohltun, sondern lebenswichtig. Es ist ein biologisches Grundbedürfnis. Und am stärksten wirkt sie, wenn die streichelnde Oberfläche 32 bis 34 Grad Celsius hat. Also das ist die typische Fingerkuppentemperatur tatsächlich. Und maximal 10 Zentimeter pro Sekunde stattfindet. Also es ist so klar konnotiert auf dieses kleine Spektrum, dass es nicht verwechselbar ist. So dass halt bei Frühchen zum Beispiel
10 Zentimeter pro Stunde?
10 Zentimeter pro Sekunde, genau.
Pro Sekunde, genau. Oder?
Also es ist wirklich diese Streichelgeschwindigkeit. Ne? Und auch so ein bestimmter Druck auch, der dann auch gemessen wurde. Also wenn wir jemanden stark drücken, dann werden diese Nervenfasern nicht aktiv oder viel weniger aktiv. Also wirklich diese Streichelbewegung über die Flächen, die behaart sind, also alle, ne, auch die Nasenspitze. Und bei Frühchen hat man halt festgestellt, dass sie ja immer wieder Atemaussetzer haben, woran sie ja früher gestorben sind. Und diese Berührung mit der Hand weckt sie wieder zum Leben, dann fangen sie wieder an zu atmen. Und seitdem man das herausgefunden hat, sterben viel weniger Frühchen. Nicht durch neue Apparate, sondern weil dann ein Alarmknopf im Schwesternzimmer angeht und die Schwestern hineilen und das Kind berühren. Das ist echt krass. Also dazu, wie lebensnotwendig das am Anfang ist und wie sehr es lebensnotwendig bis zum Ende unseres Lebens bleibt. Und letztendlich ist dann das Persönliche, was dabei passiert, ist einfach notwendig, damit der Mensch sich auf diese Berührung einlässt. Damit er diese Regulation überhaupt entwickeln kann. Ansonsten wäre das ja eine nicht angemessene Berührung und auf die reagieren wir mit Stress.
Stimmt, das ist ja auch noch so ein Thema, worüber wir auch so ein bisschen gesprochen haben, die MeToo-Debatte, ne, fasst bloß keinen an, könnte missverstanden werden. Da ist ja auch so eine Berührungsscheu entstanden. So mal eben Hand auf die Schulter legen, das lässt du ja mal lieber so bei der Arbeit, weil du denkst, oh, nee, macht man nicht mehr. Was vielleicht vor 20 Jahren doch anders verstanden worden wäre oder vielleicht auch übergriffig, da gab es ja auch die verschiedensten Nuancen.
Ja, das ist so schade. Also jetzt ist es eher, da habe ich es als Frau viel leichter. Ich darf viel mehr Menschen berühren als Männer. Das finde ich sehr schade, weil die Berührung eines Mannes hat ja auch nochmal eine andere, ne, ich fände es toll, wenn beides wieder möglich wäre. Und trotzdem ist es gut natürlich, dass das sensibler behandelt wird, das Thema, weil ja wirklich ja extrem viele Übergriffigkeiten passiert sind, die von der Gesellschaft so durchgewunken wurden. Also die Frau dachte früher, dass sie das halt so hinnehmen muss, dass sie ab und zu eine Berührung bekommt, die sie sich eigentlich gar nicht so gewünscht hat. Dann hat sie sich selbst gesagt, stell dich mal nicht so an und so weiter. Deswegen ist das schon eine sehr wichtige Bewegung. Aber wenn dabei wirklich dieses unschuldige, empathische, diese spontane Ausdruck von Sympathie und Unterstützen wollen, so auf der Strecke bleibt, das finde ich ganz, ganz fatal. Da wäre ich sehr dafür, dass wir drüber reden, dass wir über diese Bedürfnisse, den anderen zu trösten, sprechen und dass die Frauen, die da vielleicht jetzt besonders sensibilisiert sind auf das Thema, ja, schauen, dass sie den Männern auch nicht Unrecht tun. Also, dass das dann nicht zu sehr generalisiert wird. Das fände ich fatal.
Sondern das machst du ja wahrscheinlich auch. Du setzt ja Grenzen, du sagst, du besprichst vorher, was der Raum ist, den man jetzt für angemessen hält.
Absolut, genau. Und ich sehe auch, wie viel Erleichterung durch ein Gespräch da reinkommt. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, na klar, die Männer haben heutzutage meistens nur Kuscheln im sexuellen Kontext seit der Kindheit nur erlebt. Das ist ja klar, dass diese Körperlichkeiten miteinander sich verknüpft haben im Gehirn. Und das bedarf eines gewissen Trainings, also in Form von Erfahrung sammeln, damit sich das wieder entkoppelt. Also ich kenne einige Männer, die mit großer Angst zu irgendwelchen Kuschelpartys gegangen sind, weil sie dachten, dass sie da so der Wolf im Schafspelz sein werden. Und danach sagen, das war eine so wunderbare Erfahrung, so sehr in Verbindung zu gehen und die Sexualität ruhen zu lassen. Einfach nicht diesen inneren Raum zu betreten, sondern eher darauf zu achten, dass wirklich da mal Ruhe im Karton ist. Und indem man sich abwendet, indem man die Haltung dafür auch mitbringt. Und es geht auch, also durch Ruhe, durch Entspannung, durch bestimmte Körperhaltungen kommt der Körper wirklich eher in so eine, das ist eher so wie dieses Kuscheln nach dem Sex, ne? Man will gar nichts mehr, da reicht das Kuscheln so. Und da kann man halt durch bestimmte Übungen, durch ein bestimmtes Setting da auch total gut hinkommen. Also es ist wirklich möglich, das zu entkoppeln und es ist, also ich höre wirklich von vielen Männern, dass gerade das für sie so eine schöne Erfahrung ist, dass sie mit Menschen ganz innig sein können, ohne dass Sexualität mit am Spiel ist. Da entdecken die wirklich ein Teil von sich wieder, der ganz lange begraben war unter ja, dem, was ein Mann angeblich zu sein hat. So.
Ja, das ist ja auch kulturell sehr stark geprägt, ne, und auch in den Kulturen sehr unterschiedlich, ne? Also die Franzosen, Küsschen rechts, Küsschen links. Ich sage manchmal zum Scherz, naja, wenn sie das in ihre Unternehmenskultur einführen würden, die französische Begrüßung, dann würden sie wahrscheinlich eine ganz andere Kultur in einem Jahr haben. Und dann heißt es immer so, na klar, kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr so bringen. In anderen Kulturen wäre es aber okay. Ne? Und jetzt kann man darüber denken, was man will. Ich hatte mal so ein lustiges Erlebnis in Indien. Eine internationale Gruppe, kam ein amerikanischer Bekannter von mir dazu und hat erstmal jede Frau richtig geherzt, ne, so schön Herz auf Herz, linke Seite. Und die sind natürlich alle ausgeflippt, weil das war vollkommen übergriffig in deren Kultur. Und er hat es super lieb gemeint und dachte, ach, ich bin ja besonders nett und herze erstmal alle. Ne, das wird ja dann auch sehr unterschiedlich verstanden. Ja. Glaubst du, es gibt so kuschelaffinere Kulturen oder hast du da so interkulturellen Blick?
Ja, also in Indien ist es interessanterweise so, dass männliche Freunde miteinander sehr verkuschelt sind. Die laufen auch Hand in Hand manchmal und so weiter. Also das ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Süddeutschland und Norddeutschland. Also dass der hohe Norden mehr Abstand hält. Also dass unter Freunden und in der Familie weniger geherzt wird. Also das höre ich so von Menschen. Das ist jetzt nicht meine eigene Erfahrung. Ja, es gibt da bestimmt große Unterschiede. Und Kultur ist ja wandelbar. Also wir können ja eine neue Berührungskultur ja einführen.
Wenn du es einführen würdest, was würdest du denn einführen?
Erstmal, dass über Berührung gesprochen wird in der Schule, in der Kita, dass einfach Kinder sich dessen mehr bewusst sind, dass sie Berührung brauchen, dass sie auch eine Kompetenz entwickeln, nicht nur über Worte jemanden anderen empathisch zu begegnen, sondern auch über Berührung. Ich glaube, dass Kinder das alles, also ich habe ja einen kleinen Sohn, ich habe eine große Tochter, einen kleinen Sohn und mein Sohn versteht die Kuscheltherapie. Es ist für ihn ganz selbstverständlich, dass ich das mache und dass es Leute brauchen. Also ich glaube, dass es da wirklich, ja, so würde natürlich dann eine neue Generation heranwachsen, die ganz anders mit diesem Thema umgeht. Und überhaupt dieses Bedürfnis zu identifizieren in einem. Also ich habe ein Bedürfnis nach Berührung. Das fällt ja unserer Generation teilweise sehr schwer. Also das Bedürfnis wirklich zu identifizieren. Man spürt einen Mangel. Es gibt ein Mangelgefühl, ein Leiden. Und dann versucht der Kopf einem zu erklären, was das wohl für ein Leiden ist. Und das Leiden muss ja zum Selbstbild dazu gehören. Und Berührungsmangel ist vielleicht etwas, was einen im Selbstbild schmälert, ne, wofür man sich eher schämt oder sich wie ein Versager fühlt. Und schon schaut man nicht hin, was es vielleicht wirklich ist. Und diese Entwicklung von dem Erkennen davon, ich glaube, ich leide unter Berührungsmangel. Was mache ich denn da? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also überhaupt dahin zu kommen, ist, glaube ich, durch Erziehung, durch Sprechen in der Kindheit, in der Schule schon total, ja, entwickelbar. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig wäre, dass PsychotherapeutInnen über die Berührungsbiografie sprechen mit ihren Patienten und wissen, wie wichtig diese Berührung ist. Also ich bin in Kontakt mit einigen PsychotherapeutInnen, die sich mit dem Thema sehr beschäftigen und die sich auch ein bisschen hilflos fühlen, weil ihr Job ihnen eigentlich das nicht erlaubt, groß, also selbst zu berühren, und ihr Studium sie nicht darauf vorbereitet, über Berührung, außer jetzt mit Missbrauchkontext oder so, wirklich als eigenes Thema zu sprechen. Und da diese Bewusstheit in der Liga der Therapeuten wäre auch schon, wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Weil da rennen wir ja alle hin, ne? Ja, gut beschäftigt heutzutage, die Psychotherapeuten.
Ich war mal in China in den frühen 90ern und da ging man morgens über die Straße und dann hatten die Leute so einen Ghetto-Blaster aufgestellt und da wurde Walzer getanzt. Das heißt, weltfremde Leute, also die sich nicht kannten, fremde Leute kamen also zusammen, haben eine Runde Walzer getanzt, ihren Aktenköfferchen genommen und sind dann zur Arbeit gegangen. Da dachte ich auch, Mensch, was eine Gesellschaft, wo man morgens erstmal mit irgendwem tanzt für 5 Minuten und dann irgendwie zur Arbeit geht. Und es gab ja oder gibt ja auch diese Bewegung Free Hugs, wo Leute irgendwo stehen und sagen, komm, ich umarme dich. Könntest du dir auch vorstellen, dass das so was Kulturelles sein könnte? In deiner Wunschkultur.
Ja, ich verstehe. Ich glaube, dass der Mensch einfach sehr kreativ ist und viele schöne Aktionen dann entwickelt. Ob das dann Free Hugs ist oder das gemeinsame Tanzen oder, also ich gebe zum Beispiel im November einen Workshop für Lehrer, mit denen ich gemeinsam ausarbeiten möchte, wie sie eine Berührungskultur in ihre Klasse einführen können. Also welche Rituale zum Beispiel dann möglich sind. Ne? Also ich glaube, dass das dann purzeln würde an wundervollen, alltagstauglichen Dingen, die gut zu einem passen, ne? Wenn man sowieso gerne tanzt oder wenn man gerne so ein bisschen experimentell unterwegs ist, wie mit den Free Hugs, ne? Was ja so ein bisschen so ein Gesellschaftsexperiment ist. Ja, da wäre ich sehr optimistisch, dass das dann ganz tolle Wege dann entwickeln werden.
Es erinnert mich an so eine Untersuchung, von der ich vor Jahren mal gehört habe. Haben sie geguckt, wer sind die schlechtesten Klassen? Ich glaube in Schweden, wer sind die besten Klassen? So von der Leistung her, und haben die Lehrer ausgetauscht. Ja. Aber was ist passiert? Und dann hat man festgestellt, was machen gute, in Anführungsstrichen, Lehrer anders? Und viele hatten solche Rituale, dass wenn die zur Klasse reingehen, die kurz anfassen, irgendeine kleine Kommunikation mit denen haben, den Namen sagen, denen einmal in die Augen gucken.
Das macht so viel.
Also dieses, ich sehe dich, ich bin da und wir sind in Kontakt und wir haben jetzt eine Beziehung und jetzt gehen wir und lernen was. Und dass das einen riesen Unterschied gemacht hat. Gibt es ja auch so Videos, wo so irgendwelche Lehrer an Türen stehen und die irgendwie eine Interaktion mit den Schülern machen. Und dieses Eintunen und kurz anfassen hat einen Unterschied gemacht. Ne?
Ich habe einen Klienten, der ist Lehrer und der hat durch die Kuscheltherapie bei mir eine ganz tolle Art entwickelt, wie er mit den männlichen Schülern umgeht. Also er sagt, dass er da so eine intensivere Beziehung jetzt hat zu den Kindern und sie zu ihm. Er ist für ganz viele Kinder ein Vertrauenslehrer, weil er die jetzt einfach mal packt, ne? Einfach mal anfasst und ihnen in die Augen schaut und dann kommt der viel mehr zu ihnen durch. So, also dass das einen ganz großen Unterschied macht, hat er mir erzählt und dass er da sehr froh drüber ist und dass er da auch das Problem sieht, wie es so mit den Mädchen sein kann, und da ist er viel zurückhaltender, aber da ist seine Kollegin wohl ausgeprägt bei der Sache, also die haben sozusagen sich das ein bisschen aufgeteilt, das ist ja auch dann toll, ja.
Ja, man sagt ja, bezogen auf das Modell der Haltung, von dem ich ja manchmal erzähle, in jeder Haltung hast du so deine Reifung, aber wir sind immer, brauchen so Nachreifung. Ja, und manchmal durch Gesprächstherapie, manchmal durch positive Referenzerlebnisse. Und dann gibt es halt die frühen Haltungen, die frühen Entwicklungsphasen, die nicht sprachlich sind. Und gerade so diese vorsoziale, instinktive Phase, wo du ja überhaupt erstmal so mit deinen Sinnen Kontakt aufnimmst, so als Baby, dann diese verschmelzende Phase, wo du ja ganz in dieser Körperlichkeit noch so drinsteckst und dein Bewusstsein ja auch so ganz entgrenzt noch mit dem Körper von anderen ist. Und dann die Selbstorientierung, ja, die dann vielleicht auch so dieses Gesehenwerden beinhaltet, ich als Individuum, also die Aufnahme oder sagen wir die Anfang des Konstruktes eines Ichs über Sprache, dass du anfängst, Ich zu sagen. Und man sagt so, dass angehaltene Gefühle halt Energien blockieren. Und jede Haltung hat so ihre Art von angehaltener Gefühle oder Reizbarkeiten, wie man das so sagt. Und wenn du da viele hast, dann neigst du dazu, aus diesen Haltungen zu agieren, ja, indem du eine selbstorientierte Wut hast, ne, und so weiter. Und diese Zugänge sind oft ja sprachlich nicht so möglich. Und deswegen geht ja Körperarbeit auch oder ist ja ein Versuch, an diese angehaltenen Energien zu kommen. Ist das auch so, was du beobachtest, dass es so viel in so frühe Phasen geht dabei?
Ja, je nach Problematik sozusagen geht es da an verschiedene Phasen. Aber es hat auf jeden Fall sehr oft was mit der Kindheit zu tun. Entweder dieser ganz frühen, die du gerade beschrieben hast, oder später, wo einfach durch Glaubenssätze, die man dann, also durch Dinge, die man dann glaubt, ein bestimmtes Selbstbild und Do's and Don'ts entstehen. Also in der Kuscheltherapie erlebe ich schon auch oft so eine temporäre Regression. Und die ist aber nicht so, dass man denkt, ja, der Mensch ist jetzt einfach kurz geschrumpft und liegt da wie so ein kleines Baby, sondern als ob er genau in diesen Zustand geht, in dem, was nachgenährt werden muss, sozusagen altersangemessen nachgenährt. Und das zeigt sich in der Physiologie und in der Sprache oder in der Mimik so klar, dass ich dann auch, glaube ich, ziemlich genau weiß, was dann zu tun ist. Also ganz eng halten und wirklich sozusagen den Körper überhaupt spüren lassen oder also zum Beispiel bei manchen hat es eine extreme Auswirkung, wenn ich die Hand aufs Ohr lege, das andere Ohr ist irgendwie am Bett oder auf meinem Körper und einfach so eine Höhle entsteht, wo ja, man so ganz klein sein kann. Also das hat so eine extreme Wirkung dann. Und dann wird etwas halt nachgeholt. Dazu braucht es gar keine Worte. Das ist eine ganz stille Arbeit.
Ja, genau. Auch was du sagst. Man sagt ja, jede Haltung hat ihren Sprachraum. Mhm. Ja, oder eben keinen Sprachraum, wenn du dieses ganz frühe nimmst, ja, wo es eben nur dieses ich bin im Mutterleib oder irgendwo ganz früh. Und manchmal fragt man ja auch so im Coaching, kennst du das von früher? Ja, wo ist das her, ne? Und dann oder wie du auch sagst, wie die aus der Aufstellungsarbeit erkennst du das ja auch manchmal, wie sprechen die Rollen? Ja, welche Art, und wenn das so ganz einfache Sätze sind, dann weißt du, okay, das ist aus einem ganz frühen Raum. Und es ist ja so eine Interaktion mit dem biografischen Körper deines Gegenübers. Wie du sagst, also wie Milton Erickson sagt, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit, weil du ja auch mit den frühen Schichten noch interagieren kannst und angehaltene Gefühle in Bewegung bringen kannst, ne?
Ich finde das so großartig, also wir sind ja so, also dadurch, dass wir so instabil sind und so beweglich innerlich, ist noch so ganz viel Veränderung möglich. Also auch auf dieser Ebene. Und ich fand das so toll, als dann die Epigenetik entdeckt wurde, weil ich dachte, ja, natürlich. Da werden durch starke Erlebnisse werden Gene entweder aktiviert oder ausgeschaltet. Und dann können durch regulative Erlebnisse diese dann wieder, ne, aktiviert oder ausgeschaltet werden, je nachdem. Also es ist eine ganz tiefe, positive Beeinflussung möglich auf den Ebenen, auf denen da wirklich immer Probleme halt sind. Ich möchte nur, also zwei verschiedene Gruppen hier vielleicht in der Kuscheltherapie so grob umfassen. Das sind einmal die Menschen, die einsam sind, denen was fehlt auf der Erwachsenenebene und die gehen dann nicht in die Regression, sondern es geht wirklich um universelle Zwischenmenschlichkeit, ein bisschen auch um positive Mann-Frau-Energie vielleicht auch. Also, dass man auch sich in seinem Geschlecht auch wohler fühlt und sich achtet. Genau, und dann gibt es halt die anderen, die dann wirklich mit einem Traumathema kommen. Und dann gibt es da diese Reise durch die verschiedenen Stadien, ne? Entwicklungsstadien.
Ja, du, ich glaube, als wir das erste Mal telefoniert haben, hast du auch gesagt, ich komme gerade aus dem Hospiz.
Ja, genau. Das ist natürlich das Letzte, was die Menschen spüren, bevor sie sterben, ist die Berührung. Ne? Alle anderen Sinne schwinden, auch überhaupt mit dem Alter. Ne? Wird ja alles weniger, auch sogar auch der Tastsinn. Das ist auch gut erforscht. Und diese C-taktilen Nervenfasern, die ich vorhin erwähnt habe, sind sogar aktiver. Also die kompensieren das sozusagen ein bisschen. Also wir können, auch wenn uns diese Sinne so schwinden, können wir umso mehr durch Berührung wieder in Kontakt kommen mit der Welt. Das funktioniert ganz wunderbar.
In der Hospiz gehst du also zu Menschen, wo die Sinne schon weg sind oder auch von bis oder?
Nee, die sind noch teilweise vorhanden. Also es ist ja, ne, also welcher Mensch engagiert mich bis Hospiz? Ne? Das muss ja schon jemand sein, der noch, also der Patient, die Patientin muss dem ja zustimmen und sich dessen bewusst sein, was da kommt. Deswegen können die nicht schon so ganz, ganz weg sein. Also zum Beispiel jetzt der Mensch, den ich einmal die Woche besuche seit ein paar Monaten in Buchholz, der hat einen Gehirntumor, ist 54 Jahre alt und der Tumor hat einiges an ihm verändert, also Schlaganfälle und so weiter. Aber er kann meistens noch recht sinnvoll sprechen und er hat gemeinsam mit der Sozialarbeiterin dort mich gefunden, weil er gesagt hat, es fehlt mir so sehr, dass mich jemand in den Arm nimmt. Ja, und dann lege ich mich zu ihm ins Bettchen und dann bekuschel ich den Guten. Und manchmal erzählt er was, manchmal nicht, aber es ist einfach Ruhe und Angstfreiheit dann in dieser Zeit und irgendwie, es ist einfach entspannend für ihn. Wir lachen schon darüber, dass es lebensverlängernd ist. Also, dass ich mal überlegen muss, wie lange er da noch so sein will, weil er nämlich die Zeit auch schon überschritten hat. Und ist also, jetzt mal ernsthaft, man hat ja wirklich rausgefunden, dass Paare, die viel miteinander kuscheln, viel länger leben als Paare, die nicht miteinander kuscheln. Also, wenn man wirklich so die alten Menschen beobachtet hat.
Und du hast ja so ein bisschen eine Berufung, ja, dass du gesagt hast, also so bestimmte Fälle interessieren dich besonders oder da fühlst du dich berufen? Ne?
Ja, es kam immer öfter zu mir Frauen, die in der Kindheit missbraucht wurden, also über mehrere Jahre. Und die bringen ja unterschiedlichste Symptome mit, die sind so ein bisschen zusammengefasst unter PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Aber das ist ein ganz großes Feld. Also da ist auch oft auch sowas wie Morbus Crohn und Asthma und andere Dinge noch an Bord. Und ich habe gemerkt, wie gut denen die Kuscheltherapie tut, also was die für große Fortschritte für sich machen. Sie kommen und wollen erstmal gar nicht angefasst werden, aber es fehlt ihnen total. Und ein paar Stunden später liegen sie teilweise ganz entspannt in meinem Arm und sind ganz, ganz innig und lassen sich das erste Mal in ihrem Leben im Gesicht streicheln. Oder ich darf zum Beispiel einen Hals berühren, der gewürgt wurde und der bis dahin eine extreme Tabuzone war. Und was ich erlebt habe, ist, dass sie dabei anfangen zu sprechen. Es ist ihnen wichtig, über den Missbrauch zu sprechen. Sind da am Anfang total zurückhaltend damit, weil sie mir auch da nicht zu nahe treten wollen. Und als dann, sagen wir, meine Resilienz bewiesen ist irgendwann, dann rücken sie damit raus und besprechen mit mir Dinge, die sie in ihren Therapien, in ihren Klinikaufenthalten, ne, die haben ja schon einiges hinter sich, wie ihnen nicht möglich war. Und dieses, dass es ihnen vorher nicht möglich war und bei mir aber schon, da habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht. Und ich glaube, dass gerade wenn der Missbrauch in der Kindheit passiert ist, da war ja ein Kind, das total einsam war, das anscheinend keine Erwachsenen hatte, denen es sich anvertrauen konnte, es war eine totale Einsamkeit und kein Trost. Niemand da, der einen reguliert. Und wenn sie, also dieses Kind braucht Trost. Also sie kommen, glaube ich, erst dann raus aus dieser Retraumatisierung, die durch tausende Dinge im Alltag passieren kann. Also das wird erst dann so ein bisschen abgeschlossener sein, wenn dieses Kind auch mal wirklich gesehen wird. Gehen sie in eine Regression, wenn sie dann zu mir Vertrauen haben, sprechen aus diesem Kind heraus. Und was braucht ein Kind? Ein Kind braucht keinen Erwachsenen, der steht und sagt, oh ja, Mensch, das tut mir leid, da bin ich ganz betroffen, sondern eine ganz feste Umarmung. Die brauchen Tränen in meinen Augen. Und natürlich ist das ein extrem emotionaler Moment. Ich bin da sehr beteiligt, also ohne selbst zu leiden, aber ich bin einfach, also sie tun mir unendlich leid. Und wenn sie einfach sehen, also wenn sie sich wirklich als Kind da so sehr gesehen fühlen, dann entsteht ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit, das ihnen dann möglich macht, aus dem Erwachsenen heraus sich die Dinge anzuschauen und zu besprechen. Dann mit ihren TherapeutInnen oder mit mir dann ein Stück. Also das macht, finde ich, total viel Sinn, dass Berührung gerade in diesem therapeutischen Kontext absolut notwendig ist, also dieser Trost.
Und du siehst dich so, also bist sozusagen noch ein zusätzliches Referenzerlebnis oder ein besonderer Raum, der dann dazukommt und dann eine Bewegung ermöglicht.
Ja, ja. Ich bin da mehr oder weniger dann auch mit den Therapeuten in Kontakt oder die wissen auf jeden Fall um mich und arbeiten das dann auch auf teilweise. Und da meine Vision wäre, dass wir da noch viel enger zusammenarbeiten. Also dass ich da wirklich in einem Team bin mit den PsychotherapeutInnen von diesen KlientInnen. Ich glaube, das kommt.
Ja, du bildest ja auch aus. Wie kann man sich das vorstellen, deine Ausbildung?
Früher vor Corona haben wir das mit einer kleinen Gruppe gemacht. Also wir haben eine Ausbildung angeboten. Es war eine kleine Gruppe mit viel Selbsterfahrung, dann natürlich theoretischen Input und der Beschäftigung mit der eigenen Berührungsbiografie, mit den Tabus und so weiter. Also sind alle meine Anteile wirklich einverstanden, dass ich damit mit fremden Menschen kuschel. Und nach Corona hatte ich so das Gefühl, es braucht einen viel individuelleren Weg noch. Deswegen biete ich seitdem so ein 1-zu-1-Setting an. Also es bedeutet, dieser Mensch, der das lernen möchte, der auch viel Vorerfahrung mit sich bringt, also entweder indem er wirklich ausgebildet ist in einem Coaching-Beruf oder ganz toll sind die Krankenschwestern, so, die haben viel verstanden. Und dann beschäftigen wir uns wirklich mit der Haltung dieses Menschen. Warum möchte er das machen? Was steht im Wege? Und eher von dort ausgehend dahin. Und manchmal ist es halt auch die Aufarbeitung von eigenen schlimmen Berührungserfahrungen. Also es ist bei jedem Menschen so anders. Diese drei volle Tage mit Kontakt dazwischen, mit Hausaufgaben und so weiter und üben. Das ist eine tolle, also auch für mich ist das ganz wunderbar, weil wir uns da sehr intensiv kennenlernen. Ich zeige mich da auch ganz, also sehr, sehr offen. So dass dann dieser Mensch sich auch gut betreut und aufgehoben fühlt, wenn er dann beginnt mit der Arbeit. Also hoffe ich, aber scheint so. Weil dann einfach auch zwischen uns eine Beziehung entstanden ist.
Was braucht's denn für eine Haltung oder so ein, was braucht's, um das, diesen Raum öffnen zu können? Wie würdest du das beschreiben?
Also erstmal muss man sich, glaube ich, selbst als touchy person wahrnehmen. Also jemand, der gerne berührt, der oft einen Impuls hat, körperlich mit jemandem in Kontakt gehen zu wollen und der es selber auch total genießt und wertschätzt. Also das muss auf jeden Fall stark angelegt sein. Also diese Tendenz, über die Berührung in Kontakt zu gehen. Und dann dieses innere Berührt und Betroffensein über den Mangel der anderen. Also dass man da wirklich so ein weiches, also dass man diese Traurigkeit auch nicht scheut, also dass man die Gefühle, die dahinter stecken, wertschätzt, dass man das nicht als Schwäche ansieht, also dass man es toll findet, wenn jemand sich verletzlich zeigt. Dankbarkeit dafür, dass jemand so offen ist, einem so viel Vertrauen schenkt, dass er sich in seiner Verletzlichkeit zeigt. Und dann braucht's wirklich Aufräumarbeit mit dem eigenen Zeugs. Also man muss echt aufgeräumt sein dafür, sonst fliegt es einem um die Ohren. Sonst hat man Projektionen auf die Klienten und dann wird es unschön. Ja.
Ja, geht es ja manchmal so, dass du sagst, boah, heute echt nicht. Ne? Oder diese Person, oh nee, nervt und geht nicht, kann ich nicht. Oder hast du da auch so deine Limitierung oder sagst du, nö, da bist du durch?
Das war so eine gewisse Entwicklung. Also ich habe bei ein, zwei Leuten gedacht, ich sollte, ne? Obwohl ich nicht so ganz, also obwohl es für mich eigentlich ein bisschen zu schwierig war, aber das mache ich nicht mehr. Also ich muss mich wirklich auf den Menschen freuen, ansonsten geht's nicht mit mir. Jetzt habe ich ja auch die Möglichkeit, an Kollegen weiter zu verweisen. Ich glaube, dass sich einfach, also bevor sich ein Mensch bei uns meldet, da passiert schon so eine extreme Aussiebung, ne? Also wenn, würdest du schon sagen, ja, hast du denn keine Angst vor Übergriffigkeit? Also ich glaube, wenn jemand das Bedürfnis danach hat, übergriffig zu sein, dann ist eine kuscheltherapeutische Sitzung wirklich kein gutes Setting dafür. So. Also es ist einfach, ja, es ist nicht realistisch, dass jemand, der wirklich da Macht ausüben möchte, dass er dann in der Kuscheltherapie landet.
Und du möchtest ja auch eine Bewegung starten, also viele Leute ausbilden, das bekannt machen, das vernetzen mit Psychotherapeuten, sodass wir da besser Zugang zu haben.
Ja, genau. Das eine ist halt dann die Pressearbeit, die mir da am Herzen liegt, damit einfach diese Aufklärung stattfindet. So, hey, Berührungsmangel ist ein Grundbedürfnis in uns angelegt für Berührung. Nicht nur bei Kindern. Kindern sprechen wir das ja total zu. Natürlich brauchen das Kinder. Aber unsere Physiologie ist die gleiche. Unsere Bedürfnisse, unser Gehirn ist in der Hinsicht bis zum Sterben gleich und hat die gleichen Bedürfnisse. Das ist so, als würde man sagen, der Körper braucht nur bis 10 Jahre Vitamin C und danach nicht mehr. Danach kann er sich's bitte wegmeditieren, wenn er diesen Mangel spürt. Also es ist ein Grundbedürfnis. Und dass das überhaupt kapiert wird von allen, dass es ein Grundbedürfnis ist, dass man sich, wie gesagt, nicht wegmeditieren kann oder rationalisieren oder sich davon ablenken kann. Das liegt mir einfach total am Herzen, dass das selbstverständlich wird. Selbstverständlich ist, dass wir Berührung brauchen. Und dass die Menschen lernen, darüber zu sprechen. Also sowas wie, du, ich bin heute so traurig, ich weiß gar nicht, was los ist. Könntest du mich einfach für 10 Sekunden in den Arm nehmen? Das ist einfach diese Frage an gute Kolleginnen, guten Kollegen, Freunde, keine Ahnung, die Menschen, bei denen man sich das traut, dass man die stellt, dass man es auch anbietet, also dass man sich traut, sowas anzubieten. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen, das anzubieten. Wir haben da oft da vielleicht Ängste, aber da wünsche ich uns Mut.
Stimmt, das hast du mir beim ersten Gespräch erzählt, dass du das deinen Klienten sagst. Finden Sie einen in Ihrem Bekanntenkreis, den Sie diese Frage stellen können. Kannst du mich mal 10 Sekunden in den Arm nehmen?
Und das ist so krass, was dann in diesen 10 Sekunden passiert. Also in so einer Sekunde, diese kurze Umarmung, die wir so in der Gesellschaft oft sehen, die macht sehr wenig. Wenn man es aber ein paar Sekunden lang hält, dann wird es echt krass. Also dann, was so unser Gehirn feuert, was in unserem Stoffwechsel passiert. Und das ist halt, das ist irgendwie, wird es dann ganz schnell intim. Also wir haben das Gefühl von Intimität und dann scheuen wir das. Also es ist, wir kennen oft diese Nähe nicht, außer im sexualisierten Kontext. Und das wäre so schade, weil diese Nähe kann uns so gut tun im Alltag. Einfach, also dass es einfach normal ist, dass wir diese Nähe immer wieder mal erleben. Virginia Satir, das ist ja so eine ganz berühmte Familientherapeutin, die hat gesagt, eigentlich braucht man so mindestens 10 Umarmungen, wirklich lange, intensive Umarmungen pro Tag, um eine stabile Person zu bleiben. Also um psychisch wirklich resilient und stabil und gesund zu bleiben. Und ich glaube schon, dass bei vielen Menschen im Orbit solche potenziellen Umarmer sind. Und wenn wir die finden, dann sieht es schon in unserer Gesellschaft wirklich anders aus, weil wir dann ja auch fröhlicher, gesunder, resilienter durch die Gegend laufen. Und schon sind wir auch geduldiger mit unserem Umfeld, sehen eher ihre Bedürfnisse. Also ich glaube, dass sich das sehr verbreiten kann. Und dann gibt es halt diese Gruppe der Menschen, die das aus welchen Gründen auch immer nicht bekommen können. Und für diese Menschen können Kuscheltherapeuten ja auf Dauer ja auch eine gute Lösung sein. Aber sehr viele Menschen bräuchten eigentlich die Kuscheltherapie gar nicht, wenn sie diese einfachen Skills lernen würden. Aber es wirkt noch so freakig, weil wir es einfach kollektiv noch so wenig eingeführt haben. Und ich bin halt fürs kollektive Normale so bekuscheln zwischendurch.
Stimmt. Und du hast auch erzählt, dass wenn du deinen Klienten den Rat gibst, finden sie einen im Umfeld, dann finden die auch alle ein und werden fast nie abgelehnt.
Genau. Also genau, ich schlage das so nur Menschen vor, bei denen ich die Fähigkeit dazu sehe. Also die sind dann sagen, gesund genug in dem Moment, um das auch zu tun. Und wirklich, also wenn die sich trauen, ich habe noch von niemandem gehört, dass er oder sie ein Nein bekommen hat. Und wenn es ein Nein war, dann war das ein wertschätzendes Nein. Dann war das ein, ich verstehe dein Bedürfnis, aber ich fühle mich gerade selbst so grantig und nicht wohl in meiner Haut. Ich möchte gerade gar nicht so eine intensive körperliche Erfahrung machen. Und dann ist es die Wahrheit zwischen dem Menschen und mir. Und das ist auch Nähe. Ne? Also man kann nur gewinnen. Und natürlich muss ein Nein Platz haben. Also ein Nein bedeutet nicht, du bist scheiße, sondern es ist ja eine Selbstaussage. Ja. Oder oft, ne, ist es eine Selbstaussage oder eine Beziehungsaussage. Ja.
Und was könntest du noch Hörerinnen raten, die sagen, boah, das ist ja jetzt spannend und irgendwie fühle ich mich auch unterkuschelt oder ich fühle mich auf irgendeiner Ebene angesprochen. Ja. Gibt es so Tipps zur Selbsthilfe? Ja? Außer dieses jemanden fragen. Kannst du mich mal 10 Sekunden kuscheln? Fällt dir noch was ein?
Also es gibt einige, also um sich so ganz zart dem Thema zu nähern, gibt es einige schöne Dokus, die man so sich in Mediatheken oder auf YouTube angucken kann. ARD, Arte und MDR haben da in den letzten Jahren schöne Dokumentationen gemacht. Also sowas wie Wir sind die Kuschelrevolution oder Sind wir alle unterkuschelt? Weil ich glaube, dass man durch das Zuschauen aufgeklärt wird darüber, dass es ein großes gesellschaftliches Thema ist, dass man nicht alleine ist damit. Man sieht andere Betroffene, man sieht Lösungen. Also es werden verschiedene Lösungen angeboten oder präsentiert. Es melden sich Forscher zu Wort und Forscherinnen natürlich, die dann aus diesem, sag mal, aus dieser esoterischen Irgendwas-Ecke rausholen und wirklich zu diesem Grundbedürfnis erklären. Ne, der Martin Grunwald, der sagt, das ist ein Haptikforscher und Psychologe aus Leipzig, der sagt, wir sind vor allem ein Homo Hapticus. Also ein Wesen, das sich viel mehr fühlt als denkt. Also ich glaube, dass solche Dokus einfach schon einen näher ans Thema bringen und man dann vielleicht auch schon Ideen dafür hat, was so im Alltag da möglich ist. Also das, was ich so vorgeschlagen habe, also wirklich gucken, wen könnte ich niedrigschwellig, so ohne dass das da jetzt ein riesiger Stretch für mich ist, fragen oder was anbieten, dann ja, gibt es Veranstaltungen, die ich und andere Anbieter machen zum Thema Kuscheln. Also ich biete das selten an, aber wenn, dann ist es ein ganzer Tag, weil ich da so das nicht so extrem dynamisch aufbauen möchte, sondern eher, dass die Menschen in diese Ruhe, in diese Entspanntheit kommen und von dort aus dieser Klarheit und Ruhe in den Kontakt gehen. Dafür braucht es einfach ein bisschen Zeit. Kuschelpartys gibt es, glaube ich, in jeder großen Stadt. Und dann, ja, wie gesagt, die Kuscheltherapie.
Ja, schön. Also ich glaube, du bist ja auf einer tollen Mission, Respekt vor deiner Arbeit und auch, was du an Heilung machst mit deinen Umarmungen und deiner Kuscheltherapie und wünsche dir da viele Unterstützung und viele Wachstumsgefährtinnen auf deinem Weg. Ich danke dir für den wunderbaren Austausch.
Ja, ich danke dir, dass ich hier davon erzählen durfte und danke dir für deine Empathie mit dem Thema. Das tut gut.
Jetzt müssen wir uns noch virtuell umarmen.
Ja. Vielleicht ja irgendwann mal live, das finde ich schön. Ihr bietet ja auch so Workshops an und Sachen, ne? So vielleicht.
Ja, wir haben jetzt im 12. November wieder ein größeres Treffen in Berlin. Bist du gerne willkommen.
Ja, und in Berlin gibt es nämlich die Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck. Das ist ein Workshop, zu dem ich auf jeden Fall in Mitte Oktober hingehe. Und da wird zwar nicht umarmt, aber es geht um authentische Gemeinschaften. Und letztendlich, ich glaube, das ist ein Thema, das dich und mich auch interessiert. Ne? So. Und wer weiß, ob ich da als Kuscheltherapeutin auch irgendwas noch mit reinbringe. Bin gespannt.
Ich danke dir.
Dann alles Gute.
Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.